Einen wunderschönen guten Morgen.
Na?
Na? Und hast du schwitzige Hände wegen morgen?
Ja. Yeah. aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht. Entschuldigung, ich muss ja nochmal eben machen. Wir haben ja so ein bisschen Lazarettstimmung diese Woche. Und also wenn diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird, ja, dann werden wir schon ein bisschen schlauer sein. Aber ich gehe davon aus, dass alles weitestgehend normal stattfinden wird.
Ja, ich glaube auch. Dann habt ihr einen großartigen Gig gespielt am Freitag, eure Premiere.
Werden wir gespielt haben, ne?
Ja,
oder
genau.
So, ne? Ja, wir spielen jetzt einfach auf Sieg. Es trübt natürlich. Also dadurch, dass das jetzt in dieser Woche so super stressig geworden ist, drückt das ein bisschen die Vorfreude, die so, sag ich mal, so letzte Woche auf jeden Fall schon ziemlich auf dem Peak war. Das ist die Vorstellung, dass das jetzt endlich, ja, dass das Schiff endlich mal zu Wasser gelassen wird, so.
Ja.
Genau. Und dementsprechend ist es jetzt gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, soll ich mich weiter freuen? Und dann kommt doch noch der große, ach, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Wir spielen jetzt einfach auf Sieg und ziehen durch. Genau. Und es ist auch noch echt ein bisschen was zu tun, wie das ja immer so ist bei größeren Projekten. So auf die letzten Meter fallen einem noch 20 Sachen ein, die man natürlich noch unbedingt machen muss. Genau, dementsprechend freue ich mich auf den Gig und hoffe, dass wir an alles, was man so denken konnte, dass wir so alles so bedacht haben. Und hoffen vor allem dann auch, dass wir eine gute Zeit haben. Du bist auch am Start, nämlich an, ne?
Ja. Also wir haben in Andys Basecamp, sind wir gerade dabei, die Fahrgemeinschaften abzusprechen quasi.
Ja, perfekt.
Und dein Gitarrist kommt ja heute, glaube ich, noch meine Kamera und so abholen, wenn ich meine letzte Practice-Session für diese Woche gemacht habe und alle Schüler und Schülerinnen verarztet sind für diese Woche, dann baue ich die ab und dann, ich weiß gar nicht, muss den nochmal anschreiben oder wann er denn kommt.
Ja.
Wird sich schon ergeben.
Der Manu ist sehr zuverlässig, der hat das auf dem Schirm.
Auf jeden
Und
Fall.
Ich weiß auch, der wohnt wirklich nicht weit von dir, so drei Minuten oder so, hat er gesagt. Oder
vier. Ja, mit dem Auto ist das glaube ich, hier nur drei große Straßen weiter.
Ja.
Genau.
Ja.
Ganz die Welt. So, was gab's sonst noch? Oh, wir haben Gäste. Wir sind dabei am Tun, Gäste festzuzurren.
Ja.
Ne?
Ja.
Genau. Ich habe mit einem gesprochen, du hast schon einen auf der Liste und Näheres dann, wenn die Termine quasi stehen.
Ja, Termin steht ja schon, aber wir sind ja leidgeprüft, deswegen kündigen wir den Termin noch nicht an.
Genau, man weiß nie, was passiert. Genau.
Genau.
Ach ja, ich hatte diese Woche noch am Dienstag saß der Michael hier im Unterricht. Michael ist schon in Rente und hat dann im zarten Alter irgendwann angefangen, Bass zu spielen.
Ja.
Und Michael war diese Woche auf einer Session hier im Sailors Pub, ist das glaube ich in Essen.
Aha.
Und hat sich getraut, auf die Bühne zu gehen.
Ja,
nachdem er da zweimal irgendwie nur zum Schnuppern hin ist. Und das ist immer so geil. Also diese, er sagte auch, er ist dann nach Hause gegangen und wusste emotional so gar nicht, was jetzt los ist. Irgendso.
Ja.
Also musste erstmal sacken. Also es ist ja ein großer Schritt, wenn du noch nie mit anderen Leuten Musik gemacht hast. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und aber das ist ein Thema, es ist nie zu spät.
Auf jeden Fall. Da habe ich auch noch ein schönes Beispiel. Britta ist jetzt noch nicht so ganz im Rentenalter, die muss noch ein paar Jahre. aber die hat sich ja mit einem deiner Schüler, ich glaube mit dem Thorsten zusammen, ja, immer mal wieder so zum Rhythmusgruppentreffen verabredet und hat aber gleichzeitig ja auch immer wieder mal mit einem Gitarristen gejammt und jetzt hatten die, ich glaube, letzte Woche oder so ihre erste Probe zu dritt und dann schrieb sie mir nach der Probe noch abends irgendwie, ich glaube, ich habe jetzt eine Band.
Und, cool, das wird der Thorsten mir am Montag erzählen, denke ich.
Ja,
geil.
Entschuldige, ich wollte die Überraschung jetzt
nicht. Ich tue so, als wenn ich nichts weiß.
Okay, sehr gut. aber es war einfach total toll und es war halt dann irgendwann spät abends und so und es ist natürlich einfach ganz fantastisch, wenn man so solche, das sind ja wirklich große erste Male, wenn man sowas als erwachsener Mensch irgendwie sowas nochmal erlebt, ne? Also das ist schon was Besonderes, finde ich.
Ja, und das ist auch, also durch dieses, alle sitzen vorm Computer und gucken nur YouTube-Videos, wenn sie Musik machen wollen. Ja. So, also es ist wirklich schwerer geworden, auch einfach so wie früher, dass man so eine normale Community hatte, ohne dass man jetzt bei einem von uns beiden in irgendeine Community oder Online-Community kommen musste, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Ja. Da bist du halt in irgendeine Kneipe bei dir um die Ecke gegangen und da war sowas. Ne? Ich habe heute Morgen beim Spazieren bei meiner kleinen Runde habe ich hier, wie heißt denn dieser, ich habe so einen Podcast gehört, da war Vini Kalajuta zu Gast.
Oh ja, habe ich auch gehört, mit Adam Nussbaum, ne?
Ja, genau. Und wo er dann so sagt, es gibt ja keine Gigs mehr. Der Gig für die meisten Musiker ist dann heute, sich quasi vor eine Kamera zu setzen und nur noch YouTube zu machen, so ungefähr. Und er sagt halt, oder Adam Nussbaum sagt auch, dass eben diese ganze Community, diese Musikergemeinschaft, die man früher hatte, dass er als junger Typ irgendwann von Besseren gefragt wurde, so kannst du mal aushelfen oder irgendwas, und bist dann sogar noch dafür bezahlt worden, vielleicht ein bisschen für ein Gig. Und er sagt das so schön, wo du eigentlich du hättest bezahlen müssen für die Erfahrung und für die Eindrücke, die du da mitnehmen darfst von den alten Hasen quasi. Fand ich sehr interessant. Ja, und umso cooler, wenn wir da Leute connecten können oder wenn du Leute im Unterricht einfach so weit bringst, dass sie sich einfach irgendwann heimlich selber trauen und dann mit Erfolgsgeschichten kommen.
Total, es ist super und es ist so witzig. Ich habe ja einen der Songs, den drei dann zusammengespielt haben, habe ich ja mit der Britta im Unterricht behandelt. Mhm. Und das war natürlich auch einer meiner ersten Songs. So, also es ist so im Grunde genommen mal wieder meine musikalische Sozialisierung retrospektiv sozusagen. Es ist immer wieder verrückt und ganz toll. Also es fühlt sich auch so, ich sag mal jetzt in meiner Funktion als Lehrer, der das begleiten darf, total toll an, wie so ein Kreisschlussmoment wieder, ne? Also da schließt sich der Kreis und das ist einfach großartig. Und das ist ja auch der Grund, warum ich so trotz aller Herausforderungen, die gerade so anstehen, so happy bin da mit meiner neuen Truppe, weil wir natürlich da irgendwie so Ambitionen auch haben und so, aber weil sich das anfühlt wie eine Band und nicht wie, ey, lass mal hier ein Top-40-Gig spielen, du kannst an dem Tag nicht, ja, nicht schlimm, dann kommt so, ne? Kommt noch jemand anders. Und das fühlt sich einfach, obwohl ich das ja schon ein paar Mal gemacht habe, das fühlt sich halt einfach immer wieder prickelnd an und ist eine tolle Sache.
Ja.
Genau, aber bevor wir jetzt ins Thema gehen, muss ich noch kurz von meinem Tischleiden erzählen. Also,
ich habe ein Foto gesehen.
Du hast ein Foto gesehen. Wie schwer schätzt du das Gewicht?
Also man muss dazu sagen, du stehst leicht bedröppelt auf einem Parkplatz, hast ein paar große Kartons vor dir und schreibst irgendwie Mist, wenn das Ding nicht ins Auto passt und alle Leittransporter aber gerade weg sind. So, ne?
Ja.
So, das heißt, ihr habt einen Tisch gekauft.
Wir haben einen Esstisch gekauft. So, pass auf.
Ja, weil also wir haben lustigerweise in der Küche immer noch unseren allerersten Küchentisch, also so ein rundes Ding mit zwei Einlegebrettern in der Mitte, so ein ganz einfaches IKEA-Ding, was wir für unsere erste Studentenbude damals gekauft haben. Und also den kriege ich auch mit einem der Jungs versetzt irgendwie, der wiegt nicht so viel.
Okay, jetzt pass auf, jetzt war ja die Situation ja so, wir haben uns ja jetzt so, da gehe ich jetzt auch, wir wohnen jetzt seit 2,5, 3 Wochen da in der Wohnung, ist alles cool, noch ein bisschen was zu tun, aber ich gehe mal davon aus, wir ziehen da ja jetzt nicht mehr aus. So, ne? Genau, und wir brauchen ja auch eine neue Küche und so. Und dann dachten wir, ja, dann wäre jetzt auch mal ein Esstisch gut, der dann so, dass das visuell so passt. Dann waren wir im Möbelhaus, haben uns einen ausgesucht. Der war auch direkt zu haben, mussten wir jetzt nicht lange warten. Waren wir dann am Samstag da, um den abzuholen. So, jetzt war der von der Länge so, dass wir den im Auto transportieren können und war halt so eine Tischplatte. So, ja, packen wir halt ins Auto und gut ist. So, jetzt war der leider dummerweise so 5 bis 7 Zentimeter zu breit, um den zu legen. So, also so ganz knapp. Konntest es einfach nicht legen. So, wir hatten aber jetzt gar nicht so an Maß gedacht. Das war so, ja, Pi mal Daumen, Augenmaß, so. Und wir haben uns über das Gewicht halt gar keine Gedanken gemacht. Wir haben uns einfach einen genommen, der halt visuell zu dem passt, wie wir uns das vorstellen. So, und wie schwer das dann war, ist uns erst aufgefallen, als wir das Ding versucht haben zu bewegen. Was wir, Gott sei Dank, ich will nicht wissen, wie das geendet hätte, wenn Annika und ich zu zweit versucht hätten, das irgendwie noch ins Auto reinzukriegen, was ja nicht gepasst hat. Wir haben halt vorher geguckt, passt nicht. Okay, verdammt. Dann konnte uns glücklicherweise ein guter Freund mit einem Anhänger helfen, der war auch innerhalb von, weiß nicht, 45 Minuten.
Wie schwer ist denn der Tisch jetzt?
Ja, pass auf. Und wir schieben auf so einem Rollwagen den Tisch an diesen Anhänger und ich drück und es bewegt sich nicht. Also es bewegt sich nicht mal einen Millimeter. Und dann haben wir zu zweit mit zwei Männern gedrückt und es bewegte sich so 2 Millimeter. Und dann gucke ich da drauf und denke, 60 Kilo ist schon ganz schön schwer für so eine Tischplatte. So, aber ich dachte die ganze Zeit so, aber 60 Kilo, warte mal, das ist doch irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie eine Hardware-Tasche plus 10 Kilo oder so, ne? Also eigentlich, ja gut, das steht jetzt so. Naja, dann haben wir das irgendwie mit 3 Männern und Annika rangierend irgendwie immer, aber auch nur so geschafft, so gerade eben über so eine Treppenstufe so hoch zu schieben. Also tragen war einfach selbst zu viert keine Option bei dem Ding. Und irgendwann packt Annika die Bedienungsanleitung aus und stellt fest, ja, also die Tischplatte wiegt irgendwie 147 Kilo. Und da haben wir einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht. Die hat halt oben so eine
was ist Betondecke.
Ja, Betonoptik, aber Keramik ist das, glaube ich.
Okay.
Und darunter ist dann Glas oder so. Ja, keine Ahnung. 147 Kilo plus diese Holzverpackung, die noch drum ist, damit das auch heile bleibt und so. Also wahrscheinlich war das Paket irgendwie so, ich würde mal schätzen, 160 Kilo. Und das schaffst du auch nicht zu zweit umzudrehen. Ne? Da brauchen wir echt noch einen dritten Mann. Als wir dann irgendwann die Beine dran hatten, muss man nochmal oben, hat der Nachbar netterweise geholfen, um das Ding hinzustellen. Ne? Unfassbar. Ja, ich krass. Dachte, wir holen mal eben einen Tisch.
Ja, tja. Ja, wie man es macht. Wo wir gerade bei schweren Sachen und Transport sind, ich wollte nochmal offiziell hier kundtun, ich suche ja ein Klavier. Und also erstaunlich ist, wie viele man für geschenkt angeboten bekommt.
An Selbstabholer?
Aber die sind natürlich alle, ja, Selbstabholer ist ja nicht das Problem, dann zahlst du halt eine Spedition halt. Ne? Ich habe mit einem gesprochen, der hat einen richtig guten Flügel für umsonst gekriegt, weil dann irgendwann Not am Mann war und das Ding weg musste und er hat halt nur den Transport gezahlt. Aber die ganzen Dinger, die zu verschenken sind, die meisten sind natürlich Leichen, die seit 20 Jahren nicht gestimmt wurden, ne? Wo du wahrscheinlich auch keine Stimmung mehr reinkriegst, ne? Und du auch nicht weißt, ob es noch funktioniert und dann hängen 3 Tasten und irgendwas, also soll ja schon funktionstüchtig sein. Genau, also wenn jemand ein regelmäßig gestimmtes, gut erhaltenes Klavier irgendwie, wenn er mal was hört, dann sagt mal Bescheid, der Dustin trägt das für mich, der hat jetzt Erfahrung.
Auf gar keinen Fall, aber ich bin dankbar. Ich hatte nur ein bisschen Rückenschmerzen, es ist schon wieder weg. Genau, und Grüße gehen mal raus an Jan, danke fürs Helfen und auch an unseren lieben Nachbar Marc. Genau, danke fürs Helfen. Das, genau, hätten wir so nicht geschafft. Okay, komm, lass mal ins Thema rein. Wir haben schon hier Weltgeschichten erzählt. Worüber sprechen wir? Ach ja, warum du dich regelmäßig, mit Betonung auf regelmäßig, selber aufnehmen solltest. Das haben wir uns für diese Woche mal herausgefischt. Machst du das denn überhaupt, Andreas, dich regelmäßig aufnehmen?
Du hast ja 4 Themen vorgeschlagen für diese Woche. Dann habe ich bei einem gesagt, oh, das würde ich gerne noch ein bisschen schieben. Such dir bei den anderen eins aus. Und dann hast du das Thema mit dem Aufnehmen genommen. Und ich dachte so, ah, immer schön den Finger in die Wunde. Ne? So. Weil leider ist das tatsächlich eine Sache, die immer mal... wie oft haben wir das in den Übefolgen und sonst wo hier gesagt, ne? Und wie oft erzähle ich das meinen Schülern oder versuche das auch anzuzetteln, ne? Also ich habe jetzt zum Next Level System, wo wir immer diese A-Woche Einzelunterricht, B-Woche die Gruppensessions haben, da kriegt man ja permanent so laufendes Feedback und Leute haben coole Ideen und so, hey, mach doch mal so ein bisschen Stilkunde, dass wir nach und nach so ein paar Styles durchgehen. Oder hier die Podcast-Mitmach-Aktion, die ist doch mal so geil, wenn man so voneinander lernt. Dann lass uns doch mal zu diesen Styles alle eine kleine Basslinie und dann vergleichen, weil die muss ja nur ein 4-taktiger Loop sein oder so. Das habe ich zum Beispiel diese Woche mal wieder angestoßen. Diese Woche dürfen alle mal eine kleine Reggae-Basslinie schreiben oder jammen und die am besten auch aufnehmen. Und ich baue dann da eine kleine Lektion draus. Wie geht eigentlich Reggae-Bass mit Beispielen quasi von uns selbst so? Also ich versuche allen anderen in meinen Hintern zu treten, auch dieses bring das an den Start, mach das so einfach, wie es geht etc., lass dich nicht von der Technik aufhalten. Aber bei mir ist tatsächlich das mit dem Aufnehmen immer das Erste, was bei Zeitdruck hinten rüberfällt. Leider, und das ist doof. Ich versuche das immer wieder, also jetzt diese Woche habe ich es mal wieder geschafft. ja, aber man müsste es noch öfter machen, weil es ist einfach so aufschlussreich, sich selber zu hören. Man hat diese Aufmerksamkeit, während man spielt, für viele Sachen gar nicht. Oder man ist dann nur bei einem Punkt, der den Groove ausmacht. Du bist dann immer nur beim Timing oder so und achtest, hörst nicht auf die Dynamik oder was weiß ich. Ne? Da gibt es so viele Sachen. Also ich würde mich gerne noch mehr aufnehmen, was aber dann manchmal beim Üben einfach so, dann sind das die drei Handgriffe mehr, die dann eben, wo ich dann denke, irgendwie da. Oder ich habe auch ganz oft so früher, war das noch mehr das Problem, dass ich das dann aufgeschoben habe, so, weil man ja weiß, dass es auch ein bisschen weh tut, sich selber zu hören. Ne? Dann habe ich immer so dieses Ding gehabt, ich übe das lieber nochmal 2 Tage, aber dann nehme ich es auf. So, ne? Was natürlich Blödsinn ist, weil du natürlich schon, also Work in Progress, das ist halt schonungslos, aber du siehst halt auch genau, wo du ran musst. So, ne? Ja, wie ist es bei dir?
Ja, ich mache das tatsächlich sehr, 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 sehr regelmäßig, also da bin ich wirklich ein kleiner Streber. Dazu muss man ja sagen, wenn gerade nicht, ich sag jetzt mal, die Hölle über mir zusammenbricht oder der Himmel über mir zusammenbricht, ist es ja auch so, dass ich einmal pro Woche ein YouTube-Video veröffentliche. Und da bin ich ja automatisch in so einer Recording-Situation, bin ich sowieso immer und immer wieder. Und genau, dann gibt es wie zum Beispiel in der, ich glaube, es war in der letzten Woche, da habe ich so ein Tutorial gemacht zu Ain't Nobody von Chaka Khan. Super, super schwer zu spielen am Drumkit. Und das ist
am
dann
Bass
immer ganz,
auch nicht ohne.
Ja, ich glaube, das ist für alle nicht ganz ohne. Genau, und wenn ich so Sachen nehme, wo, ne, die technisch anspruchsvoller sind oder so, dann habe ich da natürlich immer schon mal ein ganz gutes Ding, weil ich spiele kurz zum Soundtrack, spiele ich mal die Sachen so ein bisschen durch, also Aufnahme läuft und so. Und dann höre ich ja hinten rein beim Videoschneiden, höre ich immer, ach komm, dann nehme ich mal hier die, ich mache meistens immer so, wenn es sehr kompliziert ist, mache ich mal 2 Takes bei den Spielsachen und entscheide mich dann für den, wo es mir ein bisschen besser gelungen ist. Und da hast du natürlich immer ein ganz gutes Ding durch diese Regelmäßigkeit beim Produzieren dieser Videos. Und du wirst auch im Spiel ein Stück weit klarer, weil du ja, ich sag mal, das Erzählte und das Gespielte, das sollte ja schon irgendwie so ein bisschen zusammenpassen. Das ist so ein Aspekt, wo ich mich sehr regelmäßig aufnehme. Und dann ist es aber tatsächlich auch so, dass ich da ja nach wie vor sehr konsequent mit meinem, ich sag jetzt mal, Quartals-Übethemen. Ich nehme mir da immer so 2 Hauptthemen. Habe ich in der Üben-Folge, Andi wird bestimmt gleich die richtige Folge mal parat haben, habe ich ja schon mal ausführlich erklärt. Und da ist es tatsächlich so, dass ich alle 1 bis 2 Wochen im Grunde genommen so ganz einfach hier, und das ist auch so das, was ich immer sage, Leute, erzählt mir keinen vom Pferd. Jeder von euch hat hier so ein Teil, ja, hier so ein Smartphone, und das reicht. Das reicht auch für Drums. Also sowohl visuell sowieso, aber auch mittlerweile audiomäßig, wenn man jetzt irgendwie nicht das günstigste gekauft hat, sondern so in der Mitte mitschwimmt, dann kann man selbst akustisches Schlagzeug mittlerweile mit diesem Mikrofon okay enough aufnehmen. Zumindest für so Kontrollaufnahmen. Also will sagen, dieser technische Widerstand, den man da theoretisch haben könnte, der ist einfach weg. Also der ist weg. Ne?
Ja,
wer eine Sprachnachricht bei WhatsApp schicken kann, der kann auch die Sprachmemo-App vom iPhone oder vom Android-Ding irgendwie anschalten. So, ne? Und ich mache das, ja, alle 1 bis 2 Wochen immer zu meinen Übelthemen, einfach um das protokollarisch festzuhalten. Mache das ganz quick and dirty mit dem iPhone. Und dann mache ich so einmal pro Quartal sozusagen mein Übel-Review, wo ich mir sozusagen so die ersten 2 Aufnahmen anhöre und angucke und dann so einen Abgleich mache mit den letzten 2 Aufnahmen. Und das ist für mich eine unfassbare Triebfeder, weil man natürlich, wenn du zum Beispiel an Sachen arbeitest, die zu tun haben mit Tempo, mit Ausdauer, und du hast aber schon gutes Tempo, Ausdauer, Plateau, dann musst du ja unfassbar viel und unfassbar viel lange arbeiten, um kleine Fortschritte festzustellen. Und feststellen tust du die sowieso nur, wenn du wirklich einen Start und einen Endpunkt hast, als wenn du es messbar machst. Und das ist super. Wenn ich an Soundsachen arbeite, das wäre noch so ein anderer Aspekt, dann mache ich mir technisch einen etwas größeren Aufwand, dann nehme ich nicht das iPhone-Mikrofon, sondern nehme das mit einem vernünftigen Raummikrofon hier eben auf, aber auch das ist ganz schnell gemacht. Das ist bei mir immer standardmäßig aufgebaut. Ne? Aber dann will ich nicht so eine Kompression im Mikrofon sozusagen haben, ne? Wenn es so um klangliche Sachen geht. Aber da habt ihr es als Nicht-Schlagzeugende, habt es ja noch einfacher. Ihr könnt den Amp einfach ein bisschen lauter oder leiser drehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und genau, ich habe mal schnell gegoogelt, also damals Folge 6 Tipps zum effizienten Üben als Musiker und dann gab es noch Folge 8 Üben Musiker Teil 2 und Üben kam natürlich immer wieder vor, zum Beispiel auch Folge 20 gemeinsam als Rhythmusgruppe üben. 57 kann man Kreativität üben, 55, wie dir die 80-20-Regel beim Üben hilft. Also Üben hatten wir ganz viel und wir hatten auch dieses Recorden immer schon mal. Und ich habe heute gedacht, ich nehme mal das Visuelle noch dazu, weil eine visuelle Kontrolle, also ich habe das jetzt mit Matti gemerkt, ne, Matti ist ja 8 und einfach vor einem Spiegel zu sitzen und sich zu sehen, zum Beispiel für die Haltung oder so, ne, auch unbezahlbar. Deswegen hängen in den Hochschulen ja einfach die ganzen Spiegel überall in den Überräumen, aber auch mit einer Band natürlich. Ihr nehmt da jetzt ja auf und ihr habt ja auch eure Produktionsprobe mitgefilmt und das hilft schon manchmal auch, sich so zu sehen und so zu denken, oh, ich stehe da schon die ganze Zeit stock und steif und mache ein komisches Bassface. Also wenn ich gute Laune rüberbringen will, dann sollte ich mich vielleicht ein bisschen anders auf der Bühne bewegen oder so, ne? Also man muss
oder
ja
überhaupt bewegen.
Ja, genau. Man muss ja nicht direkt in Kategorien wie Flirt, Line und was weiß ich denken. Das hat mir ein Kollege erzählt, die haben irgendwie so ein Coaching gemacht. Und das Erste, was sie gelernt haben, war vorne am Bühnenrand die Flirt, Line bilden.
Ach so, ich finde so, also aus Bassistensicht finde ich, fallen mir zwei Bassisten ein. Bei dem einen habe ich zufällig den Namen Flea und der andere ist der von Earth, Wind and Fire. So, ja. Das wäre sozusagen der Benchmark in Sachen Bassistenbewegung auf der Bühne, die fallen mir da als erstes ein und genau, und ich sag mal, das andere Extrem vielleicht so klassisch, weiß ich nicht, Leland Sklar oder so, also oder Pino Palladino, also eher ein bisschen gesetzter sozusagen in der Körpersprache. Genau, aber auch das ist ein Aspekt, also ich habe hier, ich schau mal eben gerade, visuell, habe ich gar nicht so bewusst aufgeschrieben. Spiegel habe ich sicherlich bei den Übefolgen immer wieder mal auch erwähnt. Und ich sage jetzt mal, eine Videoaufnahme hat noch eine etwas andere Funktion. Ich empfehle all meinen Schülern und Schülerinnen immer so technische Sachen und auch alles, was so mit den Füßen passieren sollte, immer wieder mal mit Spiegel zu üben. Das ist einer der Ratschläge, die ich selber sehr gekonnt locker anderthalb, zwei Jahre lang nicht beachtet habe. Also habe ich mich konsequent vorgedrückt. Dann habe ich mich irgendwann doch dazu durchgerungen und so eine Woche später habe ich mir nicht nur sprichwörtlich wirklich vom Kopf gehauen, wie dumm das war, dass ich das so lange vor mich hingeschoben habe. Der Vorteil natürlich bei einem Spiegel ist, dass man, gerade wenn man so technische Bewegungsabläufe einstudiert, du kannst halt in Echtzeit besser überwachen und auch in Echtzeit ausgleichen. Ja, da ist der gewinnt der Spiegel immer. Wo die Kameraaufnahme natürlich gewinnt, ist, wenn du wieder diesen Betrachtungsabstand hast. Das heißt, ja, du bist in dem Moment nicht mit Tun beschäftigt, sondern nur noch mit, ich guck mir das mal an und schau mal, wie es so gelaufen ist. Und das sind halt wirklich zwei sehr unterschiedliche Perspektiven und beide braucht man. Also beide sehr, 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 sehr wichtig. Das kann was, ich sag jetzt mal, vom Ausdruck sein, wie du gerade beschrieben hast. Also, hey, wie bewege ich mich denn? Bewege ich mich überhaupt? Sollte ich mich nicht mal ein bisschen bewegen? Was mache ich da für ein komisches Gesicht? Was auch immer. Aber auch zu wirklich nochmal so spieltechnischen Aspekten, ja, ja, zu, warum ziehe ich denn da schon wieder die Schulter so komisch hoch? Dann muss ich mich ja nicht wundern, dass ich am nächsten Tag Nackenschmerzen habe, ja, etc. Also das kann, ja, Ausdruck sein oder auch technisches, genau.
Genau, also aufnehmen generell, da geht es dann natürlich um selbstkritische Analyse, die auch mit ein bisschen zeitlichem Abstand dann meistens viel besser funktioniert als im Augenblick, wobei das natürlich sich nicht ausschließt, also auch im Augenblick immer gucken und wenn du da einen Spiegel hast oder so, hier im Basecamp hängt so ein ganz, ja so, die komplette Tür ist quasi von innen ein Spiegel und die Schüler sitzen allerdings mit dem Rücken zu, weil die ja mich angucken sollen, wenn die hier sind. Und ab und zu sage ich aber auch, dreh dich mal um. So, ne? Die haben Drehstuhl, zack, dann drehen die sich rum. Und was das aber auch noch macht, ist, dass ich quasi in der normalen Unterrichtssituation auch immer sehe, was zum Beispiel der Daumen hinter dem Hals macht. So, dann wundern die sich immer, warum ich weiß, was der Daumen macht quasi hinter dem Instrument oder so. Genau. Also das ist natürlich eine Sache. Du hörst und siehst Fehler und Unsauberkeiten, die dir beim Spielen vielleicht nicht auffallen. Ne? Du nimmst dich auf und merkst auf einmal so Dynamik-Sachen, dass du immer bevor der Teil wechselt, also kurz bevor der nächste Teil kommt, wirst du extrem laut, weil diese Anspannung gerade kommt, oh, jetzt gleich kommt's, ne? Oder du wirst komplett leise, so nach dem Motto, oh, jetzt muss ich umschalten, da könnte ein Fehler passieren, da werde ich auf einmal ganz leise, so damit den keiner merkt. Natürlich beides Sachen, die nicht so richtig gut sind, also, ne, und die einem aber vielleicht manchmal erst auffallen, wenn du es dann aufgenommen hast, ne? Also, und du kannst eben damit, ich habe vorhin schon gesagt, das tut manchmal weh, aber du kannst halt sehr gezielt an deinen Schwachstellen arbeiten. Ja, und Timing ist natürlich für uns in der Rhythmusgruppe total wichtig. Und manchmal, in einer dieser, irgendwo hatten wir mal eine Geschichte, da habe ich dieses Ding erzählt, wenn du hier Dean Town nimmst, Joe Dart, dass du, wenn du, habe ich glaube ich sogar vorgespielt hier in irgendeiner Folge, wenn du da diese 16. Linie hörst, dass der den Puls immer so betont, der macht ja auch mit dem Nacken diese krasse Bewegung so, ne? Und du hörst einfach den Puls, obwohl das ganz gleichmäßig durchlaufende 16. sind. Und ich wollte irgendwann mal wissen, wie gut kriege ich das eigentlich mit dieser Betonung hin und bis zu welchem Tempo und so. Und da bist du halt so im Mikro-Timing-Bereich, dass mir das selbst beim Hören nachher, wenn ich nicht spiele, schwerfällt, das so richtig krass einzuordnen. Und dann ist ja cool, du nimmst das in Logic oder so auf, ziehst dir halt das Grid breit, so, dass du irgendwie auf dem kompletten Bildschirm zwei Takte hast und dann blendet dir Logic ja automatisch die 16. Gitternetzlinien ein, ne? Und dann siehst du die Wahrheit, sag ich mal, ne? So, ob du zum Beispiel immer, weil du vielleicht weiter ausholst, um diese Betonung auf dem Puls lauter zu spielen, dass du immer einen Moment zu spät bist dann mit dem Puls, was natürlich doof ist oder so, ne? Oder in froher Erwartung, jetzt hau ich den festen Ton rein, da zum Beispiel immer ein bisschen mit der Tür ins Haus fällst und ein bisschen zu früh bist. Und solche Sachen, also wenn du jetzt wirklich so an so ganz kleine Feinheiten rangehst, da finde ich es manchmal schon sehr erhellend, das mal so visuell nachgucken zu können, wobei man dann auch immer irgendwann sagen muss, okay, wenn ich es irgendwie nicht hören kann und ich muss mir das hier, also wenn ich da so makromäßig reingehe, dann kann ich mir eigentlich fast jeden aus dem, also auch von den guten, berühmten Jungs nehmen und da darf man dann nicht zu päpstlich sein, so, ne? Also ja, sollte man nicht zu ernst nehmen dann.
Ja, also hey, metrisch akkurates Time ist noch kein Garant für guten Groove, ne?
Ja.
Also ich sag jetzt mal, die Beispiele in der Musikgeschichte sind voll von fantastisch groovenden Stücken, die überhaupt nichts mit metrisch stabilem Time zu tun haben, ne? Also James Brown groovt schon, finde ich jetzt. So.
Ja, könnte so, man sagen. Ja.
Earth, Wind and Fire grooved schon. So, ja. Nun gut, okay. Ich habe hier so einen ganz wichtigen Aspekt direkt als erstes für mich aufgeschrieben. Und ich habe das genannt so, höre wie du, und jetzt fett geschrieben und groß, wirklich klingst. Also Stichwort Dynamik für alle Schlagzeugenden. Das ist halt einfach brutal, wie unterschiedlich ein Schlagzeug klingt in der, ich sag das jetzt einfach mal, Spielerposition und in der, ich sag jetzt mal, Bandkollegenposition, also vielleicht einen Meter oder zwei vor dem Drumkit und vielleicht sogar auch in der Publikumssituation, ne? Also wenn du sozusagen in der Row Zero stehst. Das überhaupt erstmal zu wissen, also welche Frequenzen quasi zwei Meter vor dem Drumset überhaupt stark ankommen und weniger stark ankommen und dann im nächsten Schritt quasi hingehen zu können und bewusst zu steuern, will ich eher lautere Becken, eher leisere Becken etc. pp., ist die Bassdrum laut genug und so weiter und so fort. Also erstmal überhaupt das Bewusstsein dafür zu bekommen und dann dran zu arbeiten, dass man eben diese Elemente steuern kann, also einmal sozusagen wie so eine Art Master-Regler, wo du alles lauter und leiser schieben kannst und dann Stichwort nochmal interne Dynamik, also einzelne Stimmen, Führungshand, Bassdrum-Fuß, Backbeat-Hand, dass du die quasi wie bei einem Mischpult lernst, ein bisschen auszugleichen, dass du wirklich einen ausgewogenen Sound erzielst. Und das kannst du super, super gut mit sehr einfachen Aufnahmen eben mal machen. Also du könntest dir zum Beispiel mal, ein Mikrofon reicht, so einem Overhead oder irgendwie sowas, ne? Das machst du dir mal hier über die rechte Schulter, so ungefähr da, wo dein Ohr ist, da so in der Nähe. Das sozusagen steht dann für die, so klingt das jetzt erstmal da, wo deine Ohren sind, ja, Position. Dann machst du mal gleich und stellst aber das Mikrofon so mittig vor das Drumset, mal mit 1,5-2 Metern Entfernung. Und je nachdem, wie groß euer Proberaum ist, oder vielleicht auch mal in der Gig-Situation, stellst du da einfach mal ein Mikrofon hin, so im Idealfall immer das Gleiche, in die erste Reihe sozusagen beim Soundcheck und nimmst einfach mal auf. Oder so ein Zoom-Rekorder, ne, für diejenigen, die das Ding noch haben, oder Tascam oder wie die Teile heißen, diese Pocket-Rekorder, ne. Damit kannst du das super machen. Brauchst ja keine Kabel und nichts verlegen, sind ja batteriebetrieben. Genau, und dann stellst du fest, ach krass, guck mal, da, wo mein Sänger oder meine Sängerin steht, boah, die hören ja im Grunde genommen nur Becken und Snare. Das ist ja echt nicht toll. Also das wird mir selber ja auch ein bisschen auf den Keks gehen. So, solche Sachen. Und das ist einfach in der Aufnahmesituation nur da so wirklich wahrnehmbar. Und auch, selbst wenn du sagst, ich habe jetzt so diese stabile Mikrofonposition, überhaupt, wenn du mit so einem Pocket-Recorder oder meinetwegen auch mit einem iPhone, wenn du aufnimmst und spielst du und spielst ein Fill und dann stellst du fest, irgendwie nach dem Fill, die Eins, die ist immer viel zu laut oder viel zu leise. Oder immer, wenn ich beim Fill irgendwie Richtung Standtom spiele, wird mein Fill leiser. Warum ist denn das überhaupt so? Soll das überhaupt so sein? Das sind alles Sachen, das kriegst du ehrlich gesagt nur mit, wenn du dich regelmäßig aufnimmst und eben diese Fragen, die ich jetzt gerade gestellt habe, wenn du dir selbst diese Fragen stellst. Und das geht nur so im Grunde genommen. Ja.
Ja.
Ganz wichtig.
Ja, regelmäßiges Aufnehmen, das hast du vorhin auch schon angedeutet mit deinen Quartalszielen, die du dir setzt und wo du dann auch Kontrollaufnahmen quasi am Ende machst, ne, ist einfach so Entwicklung dokumentieren und Fortschritt messen. Man hat ja, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass man bei sich selber, das sind ja so viele kleine Entwicklungsschritte, die man immer macht und man hat dann selber, man kriegt das gar nicht mit. Ne? Ich bringe da mal das Beispiel, als meine Kinder quasi sprechen gelernt haben, so, die lernen dann jeden Tag irgendwie 1, 2, 3 Wörter und du merkst das aber gar nicht so, weil das so ein fließender Prozess ist und dann kommen irgendwie eine Woche später die Großeltern wieder zu Besuch und sagen, mein Gott, spricht der auf einmal, Wahnsinn, und du hast es überhaupt nicht mitgekriegt, ne? Und bei dir selbst bist du ja noch näher dran, das heißt, man verpasst seine eigene Entwicklung ganz oft und da sind eben so Dokumentationen des Schaffens, wo man mal vergleichen kann, eben total wichtig und das motiviert dann auch eben und lässt dich nicht in diese Falle tippen, weil du es halt verpasst bei dir selber so, ne? Also du kannst dann wirklich vergleichen und manchmal hat man ja auch, dass man, ja, dann probiert man mal was anderes zu üben. Ich habe das immer mal, dass Schüler versuchen, wo integriere ich das jetzt mit dem Üben eigentlich in meinen Alltag? Boah, ich versuche das jetzt mal immer vor der Arbeit morgens. Ich stehe eine halbe Stunde früher auf und übe da immer eine halbe Stunde. Und wenn du dann mal, also wenn du da so ein System hast mit so Vergleichsaufnahmen, dann könntest du zum Beispiel wahrscheinlich auch ganz gut vergleichen, okay, bringt das jetzt am Ende wirklich mehr oder bin ich morgens so müde, dass ich zwar die halbe Stunde brav mache, aber die Entwicklung ist doch nicht so gut, wie als ich noch so ein bisschen zwar unregelmäßiger, aber eher in meiner Komfortzone abends oder so geübt habe. Ne? Also so Vergleichbarkeit oder Awareness einfach von der ganzen Geschichte, ja.
Ja, sehe ich auch so, wobei ich trotzdem, also ich würde das ein bisschen aufsplitten und ich habe noch eine Anmerkung zum Thema Sprechen. Fangen wir mit der Anmerkung zum Thema Sprechen an. Ich finde, beim Sprechen merke ich selber auch, wenn auf einmal mal wieder 20 neue Wörter im Wortschatz sind. Ich zitiere meine Tochter von letzter Woche. Das sehe ich aber anders.
Ja.
Okay, die Wörter hat sie schon lange drauf, aber in diesem Kontext so, also zu sagen, sie hat eine andere Meinung, also das sehe ich aber anders.
Ja, das ist so geil, wenn die Kinder manchmal mit so Sätzen kommen. Ne, Matti kam letztens, es gibt irgendwie so komische neue Kugelschreiber, sag ich mal, die so hip sind, die so Tiere oben drauf haben, irgendwas. Aha. Und da war wohl irgendwie, weil die dann mal wegkommen in der Schule auch und so, ne? Und auf jeden Fall kam er irgendwann nach Hause und sagte, Uiuiui, heute gab es aber vor dem Lehrerzimmer heiße Diskussionen. So, also wie er das erzählte, ne? Ich habe mich weggeschlitten, das war total lustig.
Ja, stark. Aber ja. Ich finde, bei Sprache kriege ich selber immer sehr, sehr gut mit so. Aber was natürlich krass ist, wenn du mal ein Familienmitglied länger nicht gesehen hast, ist einfach Wachstum. Also so, ne? Also so alles quasi das Gesamtpaket. Oh, die schlappert ja wie ein Wasserfall und was kennt die schon für Wörter und wieso kann die schon von 15 rückwärts zählen? So, ne? Aber vor allem dann tatsächlich, ne? oh Gott, ist sie gefühlt einen halben Meter größer geworden, so in der letzten Zeit. Na, nicht einen halben Meter, aber 3-4 Zentimeter werden schon sein, so, ne? Das noch dazu. Was du jetzt gerade gesagt hast mit diesem morgens arbeiten, üben oder abends üben und Routine und mal gucken, wo bin ich ein bisschen leistungsfähiger. Das kann man auf jeden Fall auch machen. Ich bin aber definitiv immer jemand, der sich ganz klar dafür ausspricht, dass ich sage, jeder Kontakt zum Instrument ist gut. Und nicht alles muss immer 100% rational einen Zweck erfüllen. Denn für die allermeisten ist es ja erstmal so, dass das Musikinstrument ja zu Neudeutsch Quality Time ist. Also, dass es erstmal ein Hobby ist. Und ich finde, dass man auf der einen Seite natürlich, vor allem wenn man schon ein gewisses Level erreicht hat, das muss man immer dazu sagen, als Anfänger oder Anfängerin, da ist es ja so, du investierst 3-4 Minuten Arbeit und hast quasi ein Ergebnis von 2 Jahren sozusagen gefühlt. Ja? Also jedes Mal eine neue Welt eröffnet. Und natürlich, je weiter du kommst auf deiner Reise am Instrument, desto mehr musst du Zeit investieren, um viel kleinere Fortschritte zu machen. So. Aber ich fände das total wichtig, dass man dass man trotzdem eine gute Zeit am Instrument haben kann, auch wenn man mal feststellt, dass man in diesem Moment jetzt vielleicht mathematisch messbar nicht den größten, effizientesten möglichen Fortschritt erzielt hat, aber wenn man doch eine gute Zeit hat und einfach mal den Bass, die Gitarre in die Hand genommen hat oder sich einfach mal wieder für eine halbe Stunde ans Drumset gesetzt hat und mal 2 Songs gespielt hat und nochmal ein bisschen die Fills wiederholt hat, dann hat das ja trotzdem Wert. Und führt halt dazu, dass man, ne, dass man in Kontakt bleibt mit der Sache. Und deswegen, das wollte ich nur einmal noch ergänzen. Genau, trotzdem braucht man natürlich zwischendurch mal so die andere Rolle, ne? Den deutschen korinthenkackenden Steuerberater.
Ja, genau. Also es ist ja auch nicht so, dass du jedes Mal knallhart üben musst, wenn du dein Instrument in die Hand nimmst. Manchmal ist nach einem harten Arbeitstag wahrscheinlich einfach nur ein bisschen abschalten und ein bisschen dudeln das, wo du runterkommst oder so. Wichtig ist, dass du weißt, was du da tust und nicht denkst, boah, ich übe eigentlich wie ein Wahnsinniger, warum komme ich nicht weiter? Dabei übst du eigentlich nie, sondern daddelst halt immer einfach nur ein bisschen rum und jeden Tag zu einem anderen YouTube-Video, so dass du halt nie gezielt an einer Sache arbeitest. Ne? Da ist übrigens interessant, ich habe mich diese Woche gefragt, wie oft haben meine Schüler eigentlich wohl ihr Instrument so pro Woche in der Hand? Weil ich habe so Vermutungen, aber ich habe keine, also ich habe es quasi noch nie so richtig abgefragt und habe dann einfach in der Community mal das Umfragetool zum ersten Mal benutzt. Und hast du da eine von deinen Schülern irgendwie evidente Zahlen?
Ja, schon. Wobei mit Evidenz muss man jetzt sehr vorsichtig umgehen, weil es natürlich verkennen würde, dass, also ich frage das immer wieder mal ab, halbjährlich bis ganzjährlich würde ich sagen, es ist ja so, dass es bei jedem Schüler und bei jeder Schülerin ja auch immer Phasen gibt, wo das irgendwie mehr und ein bisschen weniger ist. Das heißt, man müsste es über einen super, 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 super langen Zeitraum sozusagen beobachten. Aber ich sage jetzt mal, die in Anführungsstrichen Evidenz, die ich da bringen kann, ist, dass das sehr unterschiedlich ist. Ich habe Schüler, die sind eher seltener am Instrument, aber dann unfassbar effizient. Also so im Sinne von, ich komme halt nur 2-mal pro Woche ans Drumset, was ja immer auch nochmal dieses Logistikthema sein kann, weil du brauchst irgendwie einen Proberaum so und nicht alle haben den Luxus, das bei sich zu Hause irgendwie im Zimmer hinstellen zu können. So, das heißt, du hast also schon mal einen relativ großen logistischen Aufwand, zeitlicher Natur etc. pp. Und sind dann aber zum Beispiel in diesen 2 Sessions, die sie dann vielleicht pro Woche haben, super effizient. Genauso habe ich Leute, die es quasi im Wohnzimmer stehen haben und jeden Tag dran sitzen. Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich auch immer diese Projektmomente. Deswegen sagte ich gerade so längerer Betragungsabstand. Ja. Ich habe unterrichte einige Lehrer, so die haben natürlich in den Ferien, so Sommerferien allen voran, ne, da setzen die sich dann auch einfach mal für, weiß ich nicht, 2 Wochen machen sie Urlaub und die anderen 4 Wochen sitzen hier einfach mal 7 Tage am Instrument. So.
Ja. Ich werde nie vergessen, ich hatte mal einen Schüler, den Tobias, der ist einen Sommer mit seinen Eltern, ich weiß nicht, wahrscheinlich 6 Wochen auf dem Campingplatz gewesen und da war sonst nicht so viel los. Und der kam nach 6 Wochen wieder und hatte eine Entwicklung von 3 Jahren gemacht, weil er seinen Bass mit hatte, so, ne? Und nichts anderes zu tun hatte. Und es war ich bin wirklich noch nie so vom Stuhl gefallen im Unterricht, so, ne? Also das war krass. Ja, ich hab das auch relativ offen gefragt. Ich habe jetzt gar nicht nach Üben gefragt, sondern wie oft man sein Instrument in der Woche so in der Hand hat. Ne? Und dann habe ich täglich mehr als 30 Minuten, täglich bis zu 30 Minuten, 3 bis 4 Mal die Woche und 1 bis 2 Mal die Woche. Läuft jetzt erst einen Tag, haben erst 13 Leute mitgemacht. Aber also bis jetzt gewinnt halt 3 bis 4 Mal die Woche mit fast 40%, dann 30% täglich bis zu 30 Minuten, 23% täglich mehr als 30 Minuten und bis jetzt auf dem letzten Platz 1 bis 2 Mal die Woche mit ja, knapp 8%. Bin mal gespannt, wo sich das am Ende einpegelt. Da sind jetzt natürlich die Leute, die ihr Instrument relativ oft in der Hand haben, sind wahrscheinlich auch die Leute, die relativ häufig in der Community sind, die also auch als erstes abstimmen. Also ich vermute, dass sich das noch ein bisschen nach unten fortsetzt, wenn die unregelmäßiger reingucken. Genau, wenn die dann
aufpassen,
noch mit dabei
es kann
sind.
Ja auch einfach sein, dass die Leute, die selten in der Community sind, noch länger am Instrument sind oder öfter. Ne? Das sind immer so, klar, du hast natürlich, man hat so seine üblichen Strategen, sage ich jetzt einfach mal, weil, klar. Ja. Aber ich bin über die letzten Jahre sehr vorsichtig geworden mit Annahmen darüber, wie Leute Dinge empfinden und wie sie Sachen einschätzen und so. Man wird doch immer wieder mal überrascht in die eine und in die andere Richtung.
Genau, aber deswegen, ich habe auch dazu geschrieben, ich will das überhaupt nicht bewerten. Ich will halt wissen, zum Beispiel fürs Next-Level-System, wie viel Input ist denn eigentlich sinnvoll? So, ja. Weil wenn jetzt alle antworten, sie haben das Instrument nur 1 bis 2 Mal in der Woche in der Hand, muss ich ja ganz anderen Content machen, ja, als wenn 90% sagen, ey, ich habe das täglich bis zu 30 Minuten oder so. Ja. Deswegen, naja, aber ich werde demnächst, also in Osterferien, da läuft das System dann lang genug, da mache ich mal eine große Umfrage, um die ganzen schönen Vorschläge, die ich mal bekomme und das Feedback nochmal ein bisschen zu kanalisieren und dann gibt's das Next Level danach.
Ja. Genau. Also. Apropos, ich muss dich ja noch an unsere Langzeitwette erinnern. Ich wollte nur sagen, seit wir jetzt in der neuen Wohnung sind, fahre ich ja jeden Tag Fahrrad mit Anhänger hinten dran, ne? So, ne? Also ich glaube, ich habe gerade leicht die Nase vorne.
Ja, ich kann dir sagen, dass ich gestern einen Nachmittag mit YouTube-Planungen und den ersten Videos verbracht habe. Also ich bin nicht untätig und es kommt. Ich bin gerade dabei, den Zeithorizont zu machen und ich hätte gerne am Anfang dann direkt irgendwie so einen kleinen Stock an Videos, dass da nicht ein Ding am Anfang ist, sondern
ein paar Videos. Da würde ich dir aus unterschiedlichen Gründen sehr stark von abraten.
Ja?
Ja. Aber das klären wir
das
vielleicht
wir mal.
Auf.
Ja, ich guck mal. Aber auf jeden Fall, ich bin dran. Ich bin dran. Also
okay,
ob deine Kilos schneller purzeln als meine Subscriber dann wachsen. Okay, also wie erwähnt, haben wir das mit dem Aufnehmen schon in sehr vielen Folgen gehabt, allerdings meistens rein aufs Audio-Thema und dann auch sehr stark auf Üben. Ich wollte das dieses Mal deshalb ein bisschen weiterfassen und bin auch noch so, also wenn du fit darin bist, mal eben was aufzunehmen, ist das auch total cool, wenn du jetzt kreativ gerade irgendeine coole Idee hattest und willst sie mal kurz festhalten. So, ne? Also dass das dann für dich jetzt überhaupt, also dass du nicht drüber nachdenkst, oh, was mache ich denn jetzt, damit ich das nicht wieder vergesse, sondern dass du halt einen Prozess hast, so, ach ja, kurz, cool, nehme ich mal kurz auf, so, ne? Mal eben eine Idee festhalten, die man dann später weiterentwickeln kann oder so, ne? Oder, oh, wie klingt denn das jetzt eigentlich besser? Das ist ja auch manchmal was, dass man sich überlegt, sollte ich das mit Fingern spielen? Oder mit Plektrum? Oder wie klingt das jetzt in der Lage eigentlich besser? Oder sollte ich es tief spielen? Und manchmal ist auch da wieder, da sind wir natürlich wieder bei was wir vorhin schon hatten. Du kannst das manchmal, während du spielst, schlechter beurteilen und manchmal tut ein bisschen Abstand dann gut, ne? Und aber auch dieses Kollaborative, dass du das natürlich auch jemandem schicken kannst, deinem Gitarristen, und sagen kannst, sag mal, findest du, das mischt sich so besser mit der Gitarre oder sollte ich aus deinem Frequenzbereich rausbleiben oder sowas, ne? Also da so das Kreative, da kann Aufnehmen natürlich auch total cool sein. Ne? Oder sich selber einen Groove spielen und darüber jammen, was weiß ich, ne?
Ja. Total. Auch in der Entwicklung von neuer Musik, also wenn ihr eigene Songs schreibt, einfach auch mal, man muss dazu ja nicht gleichzeitig zusammen im Proberaum sein, was ja zeitlich immer auch einfach eine größere Schwierigkeit darstellen kann, das zu koordinieren, wann wer kann und so weiter und so fort. Aber wenn man mit sehr einfachen Mitteln, und nochmal, da reicht im Grunde genommen sowas wie so ein Smartphone oder auf dem, ne, viele von euch haben Tablets, ihr wisst gar nicht, was ihr mit GarageBand schon alles machen könnt, selbst wenn ihr Drums aufnehmen müsst. Also das ist irre, da könnt ihr euch mal eben schnell die Pilotspur vom Gitarristen in GarageBand reinladen und einfach mal 2, 3 unterschiedliche Grooves dazu aufnehmen, dann könnt ihr das in der Bandgruppe teilen und sagen, ey, eher so Nummer eins, er Nummer zwei, und dafür muss man noch nicht mal im Proberaum sich zusammen verabredet haben, sondern kann quasi immer wieder mal so Ideen austauschen, ne? Und das ist schon ziemlicher Segen, und das ist aber immer wieder, ich will nicht sagen erschreckend, aber überraschend festzustellen, wie leicht man vergisst, dass man diese Möglichkeiten hat. Also gestern Situation in der Practice Session, so, ja, hier, ich fand das hat ein Schüler gefragt, so vor zwei Wochen die Practice Session, da fand ich es ein bisschen schnell. Ich habe mir das dann nochmal angeguckt, fand es immer noch ein bisschen schnell, und habe ich gesagt, dir ist schon klar, dass du beim Zahnrad einfach mal auf 90% Tempo klicken kannst.
Ja.
Oh, das geht? Ja, das geht sogar in beide Richtungen, schneller und langsamer und so. Ich sag jetzt mal 10-20%, das geht noch ganz gut soundmäßig. So, wenn man so Richtung 25-30% geht, dann wird's ein bisschen undankbar vom Sound. Aber bis 20% rauf oder runter ist eigentlich kein Problem. Und das gilt natürlich nicht nur für den Content bei mir auf Online-Campus, es gilt auch für YouTube-Videos, da gibt es auch das Zahnrad, da kann man mal schneller und langsamer.
Ja, reden. Und früher war das ja immer, war das ja nur in 25, 50, 75, 100%, genau. Und mittlerweile gibt es ja aber einen Schieberegler, der stufenlos ist.
Ja.
Und wenn du dann, ja, wenn es dann in richtig guter Qualität haben willst, dann musst du dir halt eine spezielle App, Anytune oder
genau.
Speed Changer, was weiß ich, dazu packen. Genau, ja.
Genau, aber das ist immer wieder, ja, überraschend, manchmal auch ein bisschen erschreckend so, ne? Weil ihr habt alle die Tools. Anyway, ich wollte noch einen ganz anderen wichtigen Punkt, den ich mir schon so markiert habe, gerade damit ich ihn nicht verpasse oder vergesse, den wollte ich natürlich noch machen und das einfach mal hier auch zur Diskussion reinstellen. Stichwort Red Light Syndrome abbauen und Live Performance simulieren. Etwas, was ich vor zwei Wochen gemacht habe, ist, ich habe einfach mal unser komplettes Set allein durchgespielt, am Stück, ohne Pause, alles so gelassen, wie es ist, und dann habe ich mir einen ganz roughen Audiomix gemacht, jetzt nicht da irgendwas schön poliert, so einfach nur so, dass man sich das anhören kann, genau, und habe mir dann auf den Fahrradrückfahrten immer das angehört und dachte so, ach, guck mal hier, dann muss ich da noch ein bisschen drauf achten und da noch ein bisschen drauf achten, aber das kommt natürlich nach Live-Situation schon sehr nah, weil du eben nicht nochmal zurückspielst, sondern klar ist so, okay, ich spiele jetzt x Songs hintereinander am Stück, da gibt's keinen Zurück mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder die andere eine super Möglichkeit ist, eben sowas zu simulieren. Also so ein bisschen Aufnahmestress abzubauen, vor allem aber auch so eine Art Live-Performance zu simulieren, ohne dass man sich im Bandproberaum wieder treffen muss. Wie siehst du das?
Ja, genau so. Und da ist erstaunlich auch, wie schnell sich dann das auch bessert, ne? Also manchmal mit Schülern, Schülerinnen, wenn man hier das erste Mal sagt, übrigens, lass uns das noch mal gerade aufnehmen, deine Hausaufgabe. Ich habe schon alles vorbereitet, ne? Da ist schon der Track drin. Ich spiel einfach mal mit. Und dann ist beim ersten Mal so Panik im Gesicht, ne? Und irgendwas. Und wenn du das dann drei Wochen später zum dritten Mal machst, dann ist so, ja cool, lass uns das machen. So, ich habe das jetzt zu Hause übrigens auch angefangen oder so.
Ja.
Ne? Also, dass man auch diesen Respekt davor verliert, dass das jetzt irgendwie erstens Hightech sein müsste, zweitens irgendwie total krass wäre, sondern es einfach zu machen mit diesem Aufnehmen. Ne? Also das ist halt total wichtig, da in so einen Flow zu kommen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich da auch gerne noch stringenter wäre, dass ich es regelmäßiger mache. Und jedes Mal, wenn ich es dann mal ein paar Tage hintereinander mache, denke ich immer so, wie bescheuert. Das ist es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, das nicht so regelmäßig zu tun. Ne? Also das sind halt auch wieder nur zwei Knöpfe, dann noch ein Bildschirm mehr anzumachen und Logic aufzumachen oder was weiß ich. Ne? Also selbst dann, ich habe eigentlich die ausgecheckte Version auch so niederschwellig, dass es eigentlich keine Ausreden gibt. Ne? So kommt da wahrscheinlich doch dieses, ich mach das mal, wenn es nicht mehr so wehtut beim Analysieren, wenn ich es noch zweimal mehr geübt habe, mehr mit ins Spiel, aber ja.
Ich sehe noch quasi, ich habe eine neue Produktidee, ich pitche gleich mal an Elgato, die auch das Stream Deck machen. Dir fehlt noch so ein einzelner Button, so ein roter, weißt du, wie so ein Notausknopf, so Aufnahme jetzt, und dann wird so ein Makro abgefeuert und die Aufnahme läuft.
Lieber Stefan Raab früher die Dinger auf den.
Ja, aber genau. so fetter roter Aufnahme jetzt. Batz!
Ja.
Das wäre eigentlich auch großartig. Gut, aber finde ich eine ganz, ganz gute Möglichkeit, also tatsächlich mal auch so eine lange Aufnahme am Stück, also mehrere Songs am Stück zu spielen und auch zu versuchen, dann wirklich zu performen. Also es richtet sich natürlich jetzt an diejenigen, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, die schon ein bisschen in der Band-Situation sind. Also nicht nur so minimal Effort, jetzt bloß keine Fehler machen, sondern wirklich sich mal einmal kurz zu sammeln, zu konzentrieren und sich vorzustellen, hey, ich spiele jetzt einen Gig. So, das Intro aus den Boxen hat gedonnert, ich mache jetzt den Einzähler und ich spiele das jetzt. So, ja. Und zwar so, wie wenn ich das auf einer Bühne spielen würde. Also ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Bewegung, sowas in der Art. Und ja, das ist eine super, super Übung, um das zu simulieren. Man kann das natürlich nie zu 100% simulieren. Ich zitiere da mal einen guten Kollegen, mit dem ich gelegentlich öfter mal spreche. Ein Gig ist irgendwie so viel wert wie, was hast du mal, 20 Proben oder
ja,
so?
Mindestens, ja, genau. Ja,
und das ist auch so.
Ja, genau. Aber was einem auch manchmal dann auffällt bei so einem Recording, das erlebt man auch im Studio manchmal, oder habe ich über die Jahre auf jeden Fall öfter erlebt, dass man sich dann einen Take anhört und dann guckt man sich an und sagt, okay, jetzt haben wir alle keine Fehler gemacht, aber es ist auch ziemlicher Sicherheitsfußball und ja. Ballgeschiebe. So, ja, ne? Also jetzt haben wir uns nur vom eigenen Strafraum den Ball hin und her gepasst. Das klingt ultra langweilig.
Ja.
Lasst uns versuchen, irgendwie Fehler zu machen. Also quasi ein bisschen auf Risiko zu spielen, mit ein paar schönen langen Pässen und auch mal irgendwie Hacke-Spitze zu versuchen, um im Bild zu bleiben. Genau, aber auch das kann man sich dann nämlich wegtrainieren. Das ist dann ganz oft auch bei einem der ersten Songs oder so, wenn du dich noch in der Studiosituation eingroovst, wenn du da jetzt für ein paar Tage ins Studio gehst. Ne? Und deshalb aber auch wieder wichtig ist, es einfach zu tun. Also sehr gut, Routine darin aufbauen, dass da auch der Kopf irgendwann, ich hatte ja aber in einer der letzten Folgen dieses mit Ich 1 und Ich 2, ne? Also wenn der Ausführende, der gerade spielt, die ganze Zeit von dem anderen Ich in deinem Kopf mit Sachen bombardiert wird, das sollte schon besser laufen, du Niete, was weiß ich, ne? Also dass diese Stimmen in deinem Kopf dann leise werden, weil du dich einfach mehr an die Situation gewöhnt hast, das gehört auch dazu.
Hilfe, mein Gegenüber hört Stimmen. Ich möchte noch kurz ergänzen zu dieser Live-Performance-Situation. Das kannst du natürlich alleine machen, aber natürlich könnt ihr das auch mal zusammen in der Bandprobe machen.
Ja.
Also euer Set einmal am Stück spielen. Das führt ja nicht nur bei dir selbst als Individuum zu mehr, ich sag jetzt mal, Dringlichkeit und Konzentration, sondern das gilt ja für alle anderen ganz genauso. Und ihr bekommt dann auch ein wirklich realistisches Bild darüber, wie lang denn jetzt euer Set ist, was ja manchmal auch nicht ganz nicht ganz unwichtig sein könnte. So, da nochmal kleiner Hinweis an der Stelle.
Auf jeden Fall. Also ich denke, alles, was wir gesagt haben, ist auf die Einzelsituation anwendbar und das meiste ist auch auf die Gruppensituation anwendbar, angefangen bei, hey, wir üben heute mal als Rhythmusgruppe. Ne? Lass uns das mal aufnehmen, wie das eigentlich ist.
Ja.
Bis hin zu, wir nehmen die ganze Band auf und sei es entweder nur Audio oder eben auch Video, wenn es um Performance geht, etc. Genau.
Ja.
Ja. Dann habe ich noch einen Punkt, den, also wir haben ja über die neuen modernen Zeiten mit Social Media etc. auch immer mal getroffen. So neu sind sie dann ja auch nicht mehr.
Nee.
Wobei jetzt vorhin in diesem Podcast mit Vini habe ich dann auch wieder gedacht, boah krass, das Internet war ja, als ich klein war, auch noch kein Thema. So, das kam ja erst, ne? Ist alles schon verrückt. Aber das natürlich, wenn du also sei es, du bist Einzelmusiker und willst dich in Kürze mal bei einer Band bewerben oder irgendwas oder eben auch als Band, dann kannst du natürlich, wenn du permanent ein bisschen filmst, hast du auch immer Content, den du raushauen kannst. Dann kannst du besonders gelungene Momente aus deiner Übesession raushauen, wenn du da Bock drauf hast. Ihr könnt als Band für die Fanbindung irgendwelche lustigen Momente, die geilsten Verspieler, was weiß ich, ne? Oder eben gute Videos aus dem Proberaum. Aber da gibt's ja so viele Möglichkeiten, wie man das dann auch nutzen kann, dass man sagen kann, okay, eigentlich ist es erstmal nur für uns, aber vielleicht sind ja ein paar nette Momente dabei, wenn es sich anbietet, die man auch mit der Welt teilen kann, um, was weiß ich, zu erzielen, um interessant für andere Bands zu sein als Einzelmusiker, um als Band gebucht zu werden, um Fans zu finden, was weiß ich, Fans zu binden.
Ja, alles ist Content. Als du gerade sagtest, bester Verspieler, hatte ich diese Situation, erinnerst du? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber Don't Stop Me Now Intro. Du hast es ausgesprochen und ich höre es.
Ja, ja. Ein Halbton unter Freunden. Dieser schöne Slide. Das ja. kommt davon. Falsche Tonart. Ja.
Ja, ja. Das war großartig. Du hast es ausgesprochen und ich habe diese ganze in Leverkusen war es. So. Ich weiß. Ich, ja. Das war doch auch der Gig, wo das Kind vermisst wurde, ne? War da also Gefahr so.
Ja, genau. Ja.
Genau. Und wo dieser spezielle Typ irgendwann das Mikrofon an sich gerissen hat und so. Ja, ich habe sehr plastisch vor Augen. Danke.
Das wird auf meinem Grabstein stehen, der einen Halbton zu hoch in Downstop Minor eingestiegen ist, genau.
Das war legendär. Legendär. Ich reite sonst überhaupt nicht auf Fehlern rum. Ich reite auch gar nicht drauf rum. Es war nur so lustig, weil es halt genauso ungefähr zwei Stellen in einem gesamten Set gibt, wo man so eine Art von Fehler überhaupt wirklich wahrnehmen kann. Das war eine davon, weil es halt so leise ist an der Stelle und man wartet so auf den Zielton, ne?
Das ist halt dann, manchmal ist man halt in dem Automatismus, ne? Da habe ich halt die Originaltonart gespielt und nicht mehr auf den Sheet geguckt, wo irgendwie Plus oder Minus 1 steht. Naja,
klar. Alles gut.
Anyway. Also ich nehme alles zurück, gut, dass wir das nicht aufgenommen haben. Nehmt euch nie auf.
Sehr schön.
Obwohl das hätte viele Kommentare gegeben.
Ich wollte gerade sagen, also meine Erfahrung und die ist natürlich nur klein und sehr unevident, aber meine Erfahrung ist so, Schwachsinn verbreitet sich deutlich stärker als Sinnvolles im Internet. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee komme, aber es scheint da zumindest mal eine Korrelation zu geben. Aber ist ja auch egal, ne? Wie sagtest du so schön, was ist denn ein Halbton unter Freunden, denn das Wichtigste ist ja
Hauptsache gerufen.